Hallo zusammen, wir starten ins neue Jahr mit den Ärzten. Also jetzt nicht mit der Band und nicht mit Männer sind Schweine, sondern mit einer Frau Ärztin. Und die sagt uns, wie es gerade so in den Praxen aussieht im Kreis mit Corona und Impfen und wo die Schwierigkeiten sind und was sie alle so tun und machen. Und das ist eine ganze Menge. Viel Spaß beim Hören.
Podcast BB. Podcast BB. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sindelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 128, Corona-News aus der Praxis. Einfach mal auf Ärzte hören. Die Hausärztin Dr. Annette Theven aus Sindelfingen setzt Nadelstiche gegen bürokratische Impfhürden und blickt trotz und wegen Omikron optimistisch in die Zukunft.
Dein Pulli ist so wunderschön. Da ist ein Mountain drauf, ein Mount Harry und ein Skidödel. Du bist wieder da und wir sind da und ich freue mich, dich zu sehen. Und ich weiß, du warst Skifahren und dir geht's gut und du siehst fantastisch aus. Und ihr da draußen, ihr seht auch alle fantastisch aus und wir sind zurück. Hallo zusammen.
Ja, vorneweg, wir haben Mitte Januar und weil unser neues Podcast Willi und Dödel ja jetzt beginnt, sagen wir einfach mal ein schönes neues Jahr. Das hat hervorragend angefangen. Bei mir zumindest, bei dir auch?
Bei mir auch. Wie hat es bei dir angefangen? Ich sage Glück auf.
Glück auf, warum Glück auf? Weil ich Ski auf dem Pulli habe. Glück auf. Im Schnee natürlich. Ja. Im Schnee in den Bergen. Es hat dann doch geklappt irgendwie mit allen Corona-Regeln in Österreich. Es war sehr gut und deswegen gehen wir gleich wieder hin.
Du bist du gehst wieder hin?
Ja.
Okay.
Am Wochenende geht's ab in den Schnee.
Ah, sehr schön. Das freut mich total für dich. Das brauchst du. Das macht auch deine Falten um die Augen weg. Du bist so glatt und irgendwie so frisch.
Ich hab einen Facebook-Post gesehen vom Teflon von Farah. Mhm. Der war ja auch schon bei uns, dieser Künstler aus Stuttgart. Der hat dann ein Selfie gemacht von sich und dann gesagt, ich habe mir Augenringe machen lassen.
Sehr schön.
An dieser Stelle, wie sagt man es, Shoutout und liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße, lieber Teflon. Und die ganze Bande, die dahinter steckt. Alle Kulturschaffenden, an alle, die uns Spaß bringen wollen. Weil die gute Laune, die wollen wir behalten. Du bist Telemark. Du bist Telemark gefahren oder hast du getelemarkt oder wie nennt man das eigentlich? Du warst der Telemarker.
Ich war Telemark. Ich war viel, viel auf Telemark-Ski unterwegs, ja.
Wie ist denn diese Telemark-Technik? Kann ich sowas auch lernen?
Das kannst du auch lernen. Ja. Natürlich kannst du das lernen.
Ist
das
schwierig?
Ja, du hast halt also ganz normale Ski und du hast dann so eine Bindung und hinten ist es halt offen. Du hast bloß vorne eine Verbindung, so wie beim Langlauf-Ski so ähnlich. Mhm. Oder wenn du es kennst, so bei Skispringern, die landen ja auch mit dieser Telemark-Landung. Und so fährst du dann.
Macht es Spaß?
Voll.
Besser als normal auf dem Brett zu stehen?
Auf der Piste fahre ich jetzt lieber Telemark.
Ja?
Ja.
Auf der Piste?
Auf der Piste.
Also du fährst doch auch abseits der Piste, da wo es halt...
Ja, das muss ich erst noch lernen, Tiefschnee. Aber da bin ich dann mit meinen normalen Brettern auch ganz gerne unterwegs.
Hä, ich habe gedacht, ich habe so ein Tiefschneebild von dir gesehen mit Telemark. Ja, habe ich mich da verguckt oder hast du da gefaked?
Nee, das war so ein bisschen, aber noch nicht richtig tief.
Sah aber gut aus.
Ja, das ist gut. Also ich kann das jetzt, das ist sehr rasant.
Du kannst eh gut. Ich finde, du kannst eh richtig gut Skifahren. Ich habe dich 1993. Nein, das war 1995 oder 1996. Das weiß ich noch. 1995. Das war 1995. Da habe ich dich zum ersten Mal Skifahren sehen. Ich war schwer beeindruckt. Du fährst echt elegant.
So war das ja Wahnsinn. Ein Kranich.
Spielerisch. Du bist gut bei Spielen. Du bist ein spielerischer Held.
Okay, das wird super Überleitung, Willi. Ich bin wahnsinnig gut. Erst nochmal, liebe Familie Waurig.
Mhm. Liebste Familie
Waurig. Liebste Familie Waurig. Mhm. Nochmal ins Jahr 20, was hatten wir letztes Jahr? 21 zurück in zu diesem eurem wunderbaren Adventskalender. Den konnten wir hier leider im Podcast noch gar nicht richtig würdigen zum Abschluss.
Ja, weil wir hatten ja Pause, ne?
Wahnsinnig viel Spaß gemacht wieder. Bitte nochmal. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Sogar das Spiel. Wir haben eine Lose drin gehabt in unserem Säckchen.
Ja, erklär mal, um was ging es denn da? Da waren
Lose drin mit immer einem Pechvogel und eine Zahl. Und dann musste man die Zahlen zusammenaddieren und der Gewinner hat gewonnen. Der Verlierer musste unserem Volker Teufel, unserem Tonteufel, ein Essen dann spendieren.
Du hast richtig schön Spaß gehabt von Anfang an, gell?
Ich lag von Anfang an hinten und habe dann am Ende aber fast noch gewonnen, weil am Heiligabend gab es 2 Lose und die habe ich, beide hatte ich Nummern drin, aber ich hätte ein paar Nummern mehr, mal ein bisschen höhere Zahlen.
Hat's gereicht für dich?
Und der Willi hat gezittert und ich habe verloren, nämlich 359, lieber Ralf Aurig, zu 339.
Du hast verloren.
Zum ersten Mal. Immer gleich.
Dann habe ich ja gewonnen.
Mich kässt es an. Immer das Gleiche. Ich spiele mit dir nie wieder irgendwas. Ja, spiel doch mit der Parkour oder spiel mit. Aber mit mir spielst du nicht mehr. Es ist immer so. Weil eigentlich habe ich bestimmt mehr Lose gehabt mit Zahlen drauf am Ende. Aber du dafür die höheren.
Das war ein schönes Spiel.
Ich spiele mit dir nie wieder irgendwas. Null, nada, nix.
Da waren ja auch andere Spiele dabei. Mist, ich wollte es ja eigentlich einbauen in den Podcast. Wir haben auch so ein Würfelspiel gekriegt und alles Mögliche. Komm, wir spielen das alles.
Spielst mit den anderen Kollegen, darfst du spielen. Ich spiele mit dir nicht. Ich spiele mit dir auch kein Quartett oder Malefiz. Gar nichts.
Aber dir macht es ja nichts aus zu verlieren. Weil jetzt. Okay. Also mir macht es ja auch nichts aus zu gewinnen.
Ich sage jetzt nochmal danke, liebe Familie Baurig. Ich habe verloren, wie erwartet. Der Sieg bleibt in Sindelfingen, wie immer. Wir wechseln das Thema.
Nein, wir lösen noch auf. Wir gehen ja mit dem Volker auf den grünen Platz, haben wir gesagt. Das haben wir vorher ausgemacht, wo wir hingehen. Ich war ja eigentlich auch dafür, dass wir möglicherweise zum Tino gehen, nach Detzingen. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Auch schon mal Podcast-Gast, aber der Salva Romeo vom grünen Platz auch Podcast-Gast. Jetzt werden wir uns schöne Salsiccia und Wurst und alles. Und
ja, Dödel. Wenn der Volker jemals wieder aus Spanien zurückkommt, im April oder so.
Der liebe Volker ist ja immer noch in Spanien, ja, gell?
Genau. Aber der kommt im April. Mhm. Und im April ist Corona vielleicht vorbei. Das war mal ein Übergang.
Das war schön. Das war schön. Kannst du es nochmal sagen? Im April ist Corona vorbei.
Vielleicht sind die Zeichen wegen, warum auch immer. Das hat uns nämlich, diese Hoffnung äußert unsere Gästin, die wir jetzt dann gleich da haben. Mhm. Es geht jetzt wirklich hardcore ernst weiter über Corona und auch nicht, aber sehr informativ mit der Frau Dr. Annette Theven, Hausärztin und Pandemiebeauftragte der, oh Gott, das habe ich schon vergessen, nicht des Landkreises, sondern der Kassenärztlichen Vereinigung irgendwie. Sagt sie gleich aber selber noch in diesem Ding. Es lohnt sich anzuhören, weißt du Bescheid hinterher über Corona und Impfen und allem, was dazugehört.
Aber sie ist im Moment, aber sie hat hinterher dann irgendwie gesagt, also sie hat es ja nicht gesagt, die Pandemie ist vorbei.
Das
hat sie nicht gesagt,
um Gottes Willen. Nein, aber diese ganzen, alles, was uns jetzt belastet mit Corona, könnte dann eventuell in den Hintergrund drücken.
Hoffentlich. Das wäre so schön, so normal wieder mit der Sonne, gell?
Ja.
Und alles du? Nicht mehr so wild, die Sonne und du.
In diesem Sinne, hören wir ihr doch einfach mal zu. Wir hatten ein wunderbares Gespräch. Hört es euch an, es lohnt sich. Dann noch einmal, wenn du es anhörst, weißt du Bescheid.
Mhm. Also viel Spaß mit unserem Mensch der Woche.
Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
Ich bin württembergische Bierprinzessin.
Tim Kühnel, ich bin Kandidatin Love Island Staffel.
Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel.
Hallo!
So, ich freue mich sehr über eine Gästin heute, die sich Zeit genommen hat, obwohl sie eigentlich gar keine Zeit hat. Haben dürfte, sollte, könnte, in der Corona-Pandemie eigentlich ständig gefordert. Frau Dr. Annette Theven, Hausärztin und auch noch Pandemiebeauftragte des Landkreises. Ich sage einfach mal Hallo. Schön, dass es geklappt hat heute.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Und vielleicht kann ich ergänzen, ich bin Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung des Landkreises. Wäre ja nochmal eine andere Aufgabe.
Ah, okay, weil so kommuniziert es eigentlich der Landrat immer so. Das ist die Pandemiebeauftragte des Landkreises. Ja. Klingt auch irgendwie größer.
ist mit auch nur ein bisschen was weggelassen.
Okay, also, wie kommt es, dass Sie heute Zeit haben? Sind Sie, also so wie wir es mitkriegen, sind auch Ärzte, Hausärzte wahnsinnig überlastet in Pandemiezeiten, seit Monaten eigentlich.
Sie haben ja schon meine Aufgabe angesprochen. Also mir sind solche Dinge einfach wichtig, dass man sich für sowas auch Zeit nimmt. Ich habe heute Morgen das Glück und deshalb konnte ich diesen Termin anbieten, dass ich noch zwei Kolleginnen habe, die im Moment dort weiterarbeiten, die Patienten betreuen und ich da deshalb auch mir die Zeit nehmen konnte zu kommen.
Sehr schön. Sie sind in der Sindelfing in der Lehrenberger Straße, haben wir vorhin erfahren. Ich weiß es auch. Du auch, Willi, oder?
Ja, ich weiß es auch. Ja, wir haben ja gerade drüber gesprochen, schon im Vorgespräch.
Was mich interessiert ist, wie geht's denn mit dem Impfen voran in den Praxen? Oder wie geht's denn überhaupt mit dem Impfen in den Praxen? Ist die Belastung, zusätzliche Belastung so groß, wie man hört?
Wir impfen jetzt ja schon eine Weile in den Praxen und nicht nur Corona. Ja, also seit der Corona-Zeit haben wir natürlich genauso wie wir es überhaupt überall hören, diese Peaks und wo Leute sehr viel Interesse dran haben, Impfungen zu bekommen, wo wir auch sehr viel Anfragen haben und gucken müssen, wie wir denn diese Anfragen bedienen können. Wie Sie schon gesagt haben, haben wir natürlich noch ein paar andere Aufgaben als zu impfen, nämlich unsere Patienten zu betreuen. Eben. Das war vorher immer auch schon knapp, was uns natürlich zusätzlich immer wieder Probleme gemacht hat in den Praxen, ist, dass wir schlechte Planbarkeiten hatten, was die Impfstoffversorgung anging. Das hatten wir ja jetzt schon wieder. Mhm. So ein bisschen so ein Déjà-vu. Das macht uns natürlich schwierig zu sagen, wann die Patienten kommen können. Wir können ja nicht wie ein, ich sag mal so, wie ein Zentrum, wo nur geimpft wird, einfach nur sagen, jetzt kommt mal alle vorbei und wir machen das dann schon, sondern bei uns muss es ja auch mit dem Personal, mit dem Slots der anderen Patienten passen, dass wir dann auch diese Impfung durchführen können. Ansonsten würde ich sagen, es wird viel geimpft in den Praxen. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Also wir haben es ja sogar mal geschafft, in einer Woche, als so ein bisschen ein Aufruf war, 30.000 Impfungen zu machen in den Hausarztpraxen im Kreis.
Wie viel sind das?
Ist im Impfen im Moment, also laut Statistik, 220 Praxen mit. Okay, die werden jetzt nicht alle jede Woche vielleicht impfen, die allermeisten schon. Also wir haben es uns auch so eingerichtet, dass wir jetzt jeden Mittwochnachmittag, also auch heute Nachmittag wieder impfen werden. Und das haben viele Praxen sich jetzt so eingerichtet, damit sie Personal haben, damit sie die Impfstoffbestellung haben können und wenn sie es denn kriegen und auch genau planen können, wer denn wann wo sein muss.
Finden Sie eigentlich, oder sagen wir so, wir haben ja auf der einen Seite diese Impfungen in den Praxen und auf der anderen Seite diese Impfzentren, die sich eben auf dieses Impfen konzentrieren. Und gefühlt treten die beiden in der Außenwahrnehmung, für mich zumindest, in Konkurrenz miteinander. Also wie ordnen Sie das denn eigentlich ein? Und noch konkreter gesagt, ist es denn richtig, dass in den Arztpraxen geimpft wird?
Ich finde es sehr, sehr richtig und wichtig, dass in den Arztpraxen geimpft wird. Das würde ich vielleicht gleich erläutern, aber vielleicht, weil Sie das ansprechen mit dieser Konkurrenzsituation, das mag vielleicht oft so angekommen sein. Ich persönlich sehe es eher als Ergänzung. Ich hätte mir gewünscht, man würde diese Impfangebote außerhalb als Ergänzung zu den Arztpraxen sehen. Und das war so ein bisschen vielleicht auch das, was ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat. Jetzt auch zum Beispiel bei der Impfstoffversorgung war es so, dass man aus meiner Sicht die Arztpraxen hätte beliefern sollen, was sie denn gebraucht hätten, weil wir haben eine Planung. Wir wissen, wie viele Patienten kommen und wir bestellen den Impfstoff. Und man hätte dann den Rest der Impfstoffe, wo ja noch keine feste Planung da war, auch an die freien Impfstellen gegeben. Ich glaube, so hätte man es vielleicht auch den Patienten zuliebe machen können. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja nicht nur junge Leute, die wir impfen, wir haben ja auch ältere Patienten. Mhm. Und für diese älteren Patienten ist es durchaus gut, sie gehen in eine Umgebung, wo sie kennen, wo sie bekannt sind, ist es nicht nur von der Psyche her gut, es ist auch fachlich gut. Weil ich weiß genau, was der Patient für Medikamente hat, ob er zum Beispiel eine Blutverdünnung hat und ich brauche andere Nadeln zum Spritzen. Ich weiß, mit welchen Risiken ich zu rechnen habe und ich kann mit der Sache ganz anders umgehen. Und ich muss sagen, also wenn man mal ganz ans Anfang der Impfkampagne geht und wir haben als erstes diese ganzen Impfzentren geöffnet, geöffnet, bevor die Praxen denn Impfstoff hatten. Fand ich persönlich es eine Zumutung für die alten Leute, bis vielleicht Rott am See zu fahren, damit sie mal eine Impfung bekommen, weil sie waren ja eigentlich tatsächlich diejenigen, die es zuerst kriegen sollten. Ja. Und da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man gesagt hätte, okay, in den Arztpraxen kommt von selber eine Priorisierung. Also ein Hausarzt wird nicht den jungen 20-Jährigen zuerst impfen, der gesund ist, statt einer multimorbiden, also einer kranken Person, die jetzt eigentlich diesen Schutz zuerst haben sollte. Ich glaube, das hätte nicht stattgefunden. Und natürlich dagegen spricht, dass wir natürlich vielleicht auch einen Ansturm gehabt hätten und hätten oft Nein sagen müssen zu Leuten. Ja. Das hat dagegen gesprochen, ja, das natürlich.
Ist ja die schiere Masse, die dann immer auf einmal kommt. Ich glaube, das ist das größte Problem der Arztpraxen, oder?
Ja, und die Masse entsteht natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal so, dadurch, wie von außen gesprochen wird. Also nehmen wir mal an, jetzt diese Masse nach 3 Monaten, kann ich nicht mehr ins Restaurant, brauche ich direkt nach 3 Monaten Booster und nicht nach 6 Monaten. Mhm. Dann sind natürlich mal Leute, die in dem Slot sind zwischen den 3 Monaten, brauchen plötzlich alle einen Booster. Und zwar alle möglichst morgen. Ja. Und das sind Dinge, die machen uns natürlich Schwierigkeiten. Das können die Arztpraxen so nicht leisten und das können ja noch nicht mal die Impfstützpunkte in dem Sinne abfedern. Und die Frage ist immer, ist es sinnvoll? Hätten wir das gebraucht? Mhm. Brauchen wir das wirklich so? Mhm. Und ich denke, ich persönlich bin ein Befürworter dafür, dass wir in den Praxen impfen, so gut wir das auch hinbekommen und dass wir das andere als zusätzliches Angebot durchaus auch schätzen und auch wertvoll finden. Es sind ja auch Kollegen, die das gemacht haben. Es ist ja nicht so, als hätte das jemand Fremdes gemacht. Das haben ja Kollegen gemacht. Das haben ja Ärzte gemacht und die waren sich auch zur Verfügung gestellt. Und da kann man wirklich auch sehr dankbar für sein, dass sie das unterstützend gemacht haben.
Der Dödel hat da vorhin gefragt nach dem Aufwand. Das ist ja schon ein gewisser Aufwand. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ja Ihr normales Geschäft, Ihre Menschen, die ganz normal erkrankt sind. Normal, unnormal, komische Formulierung jetzt gerade. Wie läuft das dann? Also Sie haben Ihren 8-Stunden-Tag und dann wird noch weiter geimpft? Oder wie funktioniert das denn?
Das möchte ich erstmal revidieren. 8 Stunden habe ich nie, sondern eben deutlich mehr. Aber Sie haben natürlich recht, es ist ein großer Aufwand. Es müssen viele Sachen zurücktreten. Da geht es uns nicht anders als den Krankenhäusern. Ja. Also sagen wir mal so, Vorsorgeuntersuchungen oder Untersuchungen, die nicht unbedingt notwendig sind, haben auch wir geschoben. Und da haben wir natürlich auch eine Bugwelle. Das geht uns genau wie in den Krankenhäusern auch. Und wir haben versucht natürlich zu priorisieren. Ich denke, es ist einfach wichtig, wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wir eine Impfung benötigen, dann müssen wir einfach priorisieren. Dann haben wir auch versucht, auch in den Praxen zu priorisieren. Das war nicht immer einfach und da ist vielleicht auch manches hinten runtergefallen, das will ich gar nicht sagen, aber das ist Pandemie. Da können wir jetzt im Moment, müssen wir gucken, dass wir die Situation in den Griff kriegen.
Wie geht's denn Ihnen und Ihrem Personal dabei? Ja. Okay. Was die Belastung angeht.
Ich kann Ihnen nur sagen, die Belastung ist so stark, dass viele Praxen Kündigungen haben. Auch ich bin davon betroffen, weil das Personal überbelastet ist. Wir haben damit zu tun, dass ganz viele Leute viel Telefonanrufe da sind. Das ist eins unserer Hauptthemen auch. Viel Beratungsbedarf da ist. Die Leute möchten eine Impfung haben, dann sagen sie wieder ab, weil sie woanders waren oder sie kommen gar nicht. Das ist auch ein Thema gerade. Die Leute meinen halt, wenn sie sonntags mal spazieren gehen und kriegen ihre Impfung, dann nehmen sie sie. Und bei uns kommen 10-15% der Leute gar nicht, die wir eigentlich einbestellt haben. Das macht die Planung auch wieder schwierig und den Aufwand natürlich. Und wir hätten gerne was anderes gemacht dann in dieser Zeit und für andere. Es ist eine Belastung natürlich da, weil die Leute auch krank sind. Ich sage, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir hohe Inzidenzen haben, dann werden die ja irgendwo festgestellt. Wir haben die Abstriche, die wir machen für die Patienten, das heißt die PCR-Tests, die wir auch natürlich machen müssen, wenn Leute positive Tests haben und krank sind. Diese betreuen wir auch noch zu Hause oder peripher oder sogar wir sehen sie in den Praxen. Das heißt, wir brauchen eine ganz andere Organisation. Wir machen unseren normalen Regelbetrieb für die Hausarztpraxen. Wenn jemand Zucker hat oder Hochdruck hat oder sonst was, machen wir zu anderen Zeiten, als wo wir Infektsprechstunde machen. Mhm. Es ist auch so, dass natürlich das Personal nicht nur durch die vielen Menschen belastet sind und durch ihre Sorgen, sondern natürlich auch persönlich durch eigene Ängste. Wir sind diejenigen, die an der Front sind und wir haben im Moment jeden Tag 15 bis 20 oder 30 Corona-Positiven in den Praxen zu anderen Zeiten als die anderen Patienten, sage ich gleich, damit nicht alle Angst haben, in die Praxen zu gehen. Das haben wir mittlerweile so organisiert.
Kenne ich auch. Ja? In der Bekanntschaft, ich gehe nicht mehr zum Arzt, das ist mir zu gefährlich.
Genau, also deshalb ist wichtig, dass man auch diese Termine hat und die Terminierung sauber macht und dass man auch im Takt bleibt. Mhm. Ja, also wenn Sie jetzt dann auch mal sich ein Patient sehr, sehr viel Zeit benötigt, was ja auch mal notwendig sein kann, dann muss man gleich wieder sehen, dass man wieder in Takt kommt, damit nicht die Infektpatienten wieder auf die anderen Patienten stoßen. Also wir sind da schon, man ist eigentlich von morgens bis abends relativ stark unter Druck.
Ist es auch belastend oder sind wie sind denn die Patienten, die zu Ihnen kommen oder die sich telefonisch melden, die dann vielleicht erst einen Impftermin jetzt bekommen haben in 2 Monaten, was ja manchmal passiert ist, oder wo man sagt, okay, Ihre Vorsorge müssen wir schieben um 4 Wochen oder so. Stößt man da auf Verständnis oder gibt es da vielleicht auch dort Unverständnis oder?
Na gut, die Menschen sind verschieden, sie sind halt so, wie sie sind. Aber ich sag mal so, die Patienten, die an unsere Hausarztpraxis immer kommen, ja, die zu uns gehören, sag ich mal, ja, die unsere Patienten sind, die haben sehr viel Verständnis. Und ich muss auch sagen, wir haben unglaublich viel von den Patienten Wertschätzung erfahren und Dankbarkeit auch. Also das so Feste wie Weihnachten zeigen das immer wieder, ja, wo dann Kuchen kommt oder gebackene Plätzchen oder auch mal vielleicht ein Sekt, damit wir abends mal anstoßen können. Mhm. Also ich muss sagen, das ist schon enorm, wie die Menschen auch sehen, wie bei uns gearbeitet werden muss. Auch unsere Mitarbeiter, wie belastet die sind und dass sie doch freundlich am Telefon bleiben. Und es vergeht kein Tag, wo nicht ein Patient zu mir sagt, ich habe jetzt hier eine Viertelstunde gewartet und das Telefon geht ununterbrochen. Wie halten Sie das aus?
Genau, das war meine Frage.
Ja, die fragen mich, diese Frage kommt eigentlich täglich, ja, wie wir das aushalten.
Ja, wie?
Wie, ja. Ich denke, es gibt einen Grund, warum man diesen Beruf erlernt hat oder gerne machen möchte. Das gilt für mich, das gilt auch für meine Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben gelernt, dass Menschen sehr verschieden sind. Zum großen Teil kann man sehr professionell damit umgehen. Also man versucht, die Menschen wahrzunehmen, man versucht, ihnen zu begegnen und versucht, seine Situation auch zu verstehen und ihm so gut wie möglich den besten Rat zu geben. Natürlich gibt es auch Situationen, wo Menschen sehr anspruchsvoll und teilweise auch, sage ich mal, schon auch, ja, wo es einfach über die Grenze geht. Und dann muss man sehen, dass man sich abgrenzt. Also das ist passiert natürlich auch immer wieder. Wo es dann einfach zu weit geht, dass zum Beispiel meine Mitarbeiter beschimpft werden oder so etwas.
Das kommt
dann,
vor?
Das kommt schon häufig vor, ja. Also nicht, ich sage ja nicht permanent, aber es ist schon, der Ton ist schon rauer geworden.
Zur Belastung, die Ihre Mitarbeiter haben, gehört sicherlich auch die Erkrankung an Covid selbst, die Sie dann beobachten bei Patienten, die positiv getestet werden. Auch wieder so eine Außenwahrnehmung. Man spricht über Intensivbettenbelegung und so weiter. Aber Sie haben ja tatsächlich den Umgang mit den Patienten. Wenn man eine Weile mit, sagen wir mal, erkrankten Menschen zu tun hat und das sich wiederholt und so sieht, wie es ihnen so geht, macht das mit einem selbst auch etwas? Also wächst dann die Angst? Und wie geht's denn eigentlich den Menschen, die nicht, leichten Symptomen, sagen wir es mal so?
Also Sie haben mich jetzt nach den Mitarbeitern gefragt, was es macht. Ja. Bei den Mitarbeitern ist es so, die sind ja auch nicht allein auf dieser Welt. Die haben ja auch zu Hause Verantwortung, Familie, ältere Eltern, die sie pflegen oder auch Leute, die eben nicht so gesund sind wie sie. Und teilweise sind natürlich auch Ärzte und auch Mitarbeiter nicht alle gesund. Ja. Die haben ja auch ihr Risikofaktor. Ja, also deshalb muss man schon manchmal verstehen, wenn der ein oder andere Arzt sagt, er macht da jetzt nicht so mit, er macht jetzt keine Abstriche oder er macht jetzt auch diese Dinge nicht in vorderster Front. Wenn man Mitarbeiter hat, die jetzt auch Vorerkrankungen haben, muss man auch darauf eingehen, dass da natürlich Ängste sind oder das ist ganz klar. Und natürlich, wir haben unsere Mitarbeiter geimpft. Ist Gott sei Dank in den Arztpraxen sehr häufig so, dass fast alle geimpft sind. Also ich sage nicht alle, aber bei wo ich es jetzt kenne. weil man natürlich sieht, wie das Risiko ist. Und natürlich hat jeder von uns ein sehr hohes Risiko auch zu erkranken und es natürlich auch nach Hause zu tragen. Und natürlich kommen auch da Fragen und Diskussionen auf und Vorbehalte, ob das alles nicht doch eine große Gefahr ist für die Familien und für die Personen selber.
Und diese Krankheit jetzt über die Jahre jetzt schon oder anderthalb Jahre, wo es tatsächlich eine Rolle spielt bei uns direkt zu verfolgen, verändert das einen Menschen? Also Sie persönlich?
Also ich persönlich, ja, ich, wenn Sie als Arzt immer in vorderster Front stehen, ich mache meinen Job sehr gerne, ich ja. möchte auch für die Menschen da sein und das blendet man dann auch ein Stück weit aus. Das, was mir mittlerweile natürlich auch Schwierigkeiten macht, ist, man wird immer unverständiger darüber, dass wir in dieser Situation immer noch sind, weil so viele Menschen, die sich eigentlich impfen lassen könnten, sich nicht impfen lassen. Also das macht schon, das merkt man auch, nicht nur der ganzen Gesellschaft was aus, das macht natürlich auch in den Arztpraxen mittlerweile etwas aus, dass man da etwas ungeduldiger vielleicht oder auch, ja, eine andere Haltung bekommt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir natürlich immer wieder im Gespräch sind. Ich bemühe mich da auch drum, immer wieder da Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber natürlich fällt es uns auch immer schwerer zu sagen, okay, jetzt ist es so, wenn wir denn wüssten, wir sehen ja jetzt gerade die Leute, die geboostert sind, ja, die zu mir kommen, die positiv getestet werden, die haben wirklich in der Regel einen ganz, ganz milden Verlauf. Ich sag mal so, die wären unter normalen Umständen, wenn wir jetzt keine Pandemie hätten, kein Corona hätten, hätten die sich ein Taschentuch gekauft und hätten sich vielleicht eine Halstablette geholt und hätten sich vielleicht 2 Tage krank schreiben lassen oder auch nicht.
Ha, das habe ich neulich zu dir gesagt.
Ja, aber die anderen haben natürlich schon auch einen anderen Verlauf, ja. Mhm. Und die Belastung, die in den Praxen ist durch diese ganze Situation, man darf ja auch nicht vergessen, die rufen an und haben einen positiven Schnelltest. So, jetzt brauchen sie einen PCR-Test, jetzt brauchen wir einen Termin, und zwar heute, ja. Den müssen wir aber erstmal haben. Mhm. Wir müssen heute Zeit haben. Dann kommen die, dann müssen wir die Karte einlesen. Dann müssen wir diese Laborsachen ausfüllen. Das ist auch nicht gerade nichts. Da brauchen sie eigentlich immer ein paar Leute für, dass das alles funktioniert. Das muss beklebt werden. Das muss ins Labor gebracht werden. Der Abstrich muss gemacht werden. Das machen ist das Wenigste. In der Regel bringe ich es mittags und abends selber ins Labor, weil dann kommt keiner mehr.
Okay.
So, das sind ja alles Sachen, die da eine Rolle spielen, die obendrauf kommen. Ja, ja. Und das macht natürlich mittlerweile schon auch viel. Ja, also so ein bisschen diese Müdigkeit und ja, es muss doch nur langsam mal aufhören, das ist schon in den Praxen spürbar. Mhm. Ja.
Apropos, es muss aufhören. Sieht ja eher so aus, als würde es nicht aufhören, sondern wird ja schon überlegt, gibt es irgendwann mal eine vierte Impfung oder nicht? Wenn die so kommen sollte, wie jetzt die Boosterimpfung so über Nacht, jetzt lasst euch mal alle die vierte Impfung geben. Was muss man dann besser machen von Seiten der Politik, damit es besser organisiert ist, dass nicht wieder sofort alle Arztpraxen überlaufen, dass es eine Infrastruktur gibt? Gibt's da irgendwelche Überlegungen?
Also erstmal bin ich von Haus aus ein positiv eingestimmter Mensch. Ich persönlich sehe ja gerade, dass diese Boosterimpfungen schon was gebracht haben und dass wir doch sehen, dass die jungen Leute, gesunden Leute, ich sag mal so unter 60 auf jeden Fall und auch die gesunden über 60, wirklich so einen Verlauf haben, wie wir es gerade besprochen haben. Das heißt, die Frage ist, brauchen wir jetzt wirklich die vierte Impfung direkt? Israel zeigt uns ja, dass das eigentlich vielleicht gar nicht so viel bringt. Oder brauchen wir es wirklich nur für die Gruppen, die jetzt schwer gefährdet sind? Wenn wir sagen würden, es brauchen jetzt vor allen Dingen die Älteren, die kranken Leute, dann denke ich, können wir es gut in den Praxen belassen. Wir dürfen natürlich nicht sagen, Punkt heute, Tag so und so gelten die ganzen Impfungen nicht mehr und die Leute müssen jetzt wieder zu Hause bleiben, sondern wir brauchen einen Zeitslot.
Ja, also nicht so wie im Herbst.
Wir brauchen Zeit, um diese Leute auch zu impfen. Und das kann man ja auch vernünftig vielleicht auch regeln. Ja, also die zuerst geimpft worden sind, kriegen jetzt wieder eine Impfung und so weiter. Und irgendwann spielt sich das ja auch ein. Deshalb denke ich, wird man jetzt sehen, das muss man einfach dann fachlich sehen. Wir wissen jetzt noch nicht so ganz genau, wie das Ganze mit dieser Boosterung weitergeht. Wie sind die Zahlen vielleicht in 4 Wochen in den Krankenhäusern? Im Moment können wir ja eher ein bisschen positiv gestimmt sein, was das Thema angeht. Ja, also.
Das klingt hervorragend.
Ich weiß, worauf du raus willst. Eine große Frage habe ich trotzdem noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die richtige Gesprächspartnerin dafür habe, aber in aller Munde gerade ist Impfen für Kinder. Mhm. Haben Sie dazu aus Sicht einer Ärztin eine Einschätzung? Macht das denn Sinn? Es gibt ja dieses Argument, okay, es gibt andere Krankheiten, da impft man auch. Das Gegenargument ist ja, aber dann rottet man die Krankheit aus und jetzt haben wir ja praktisch immer ein Verzögern des Verlaufs.
Na gut, die Krankheiten können wir nur ausrotten, wenn sie nur bei Menschen sind. Das scheint ja nicht, der Träger scheint ja nicht nur die Menschen zu sein beim Coronavirus. Solange Coronaviren auf dieser Welt irgendwo grasieren, werden wir diese Krankheit nicht ausrotten können. Mhm. Das ist ja mit Masern oder anderen Krankheiten ja ein bisschen anders.
Hatten wir da nicht die Vollimmunisierung des Menschen geschafft durch den Impfschutz?
Bei Polio haben wir es ja schon fast geschafft, es von der Welt zu bringen. Ja, also, aber das gilt natürlich nur für Krankheiten, die den Menschen selbst betreffen. Bei Coronaviren wird das schwierig werden. Und bei Kinderimpfungen, also ich bin immer gut gefahren, ich bin jetzt nicht seit gestern Hausärztin, wenn ich mich an Experten gehalten habe, an deren Rat, die auch die Daten zur Verfügung haben. Und da ist für mich die STIKO tatsächlich auch ein unabhängiger Expertenrat. Und ich persönlich bin der Meinung, man sollte darauf auch vertrauen. Letztendlich ist es so, auch wenn das mal eine Woche später kommt, irgendeine Entscheidung, oder sie kommt auch anders, als das vielleicht politisch manchmal gewünscht ist, sind auf jeden Fall Menschen, die sich mit diesen Daten beschäftigen, die diese Daten zusammentragen und die halt, ich sag mal, auch unabhängig von allen möglichen Zwängen auch entscheiden können. Ja, also es ist ja nicht so, als wollte man irgendetwas, sondern man guckt ja durch seine Brille und durch seine Bedürfnisse. Und ich glaube, da ist die STIKO schon ein ganz guter Ratgeber. Und so habe ich mich persönlich auch während der Pandemie bisher ganz gut durchgeschlängelt.
Also lieber den Experten trauen als jemand, der so tut, als wäre einer.
Ich weiß nicht, warum ich dem Experten nicht trauen sollte. Wenn ich meine Heizung kaputt ist, frage ich auch den Fachmann. Ja? Und dann frage ich nicht jemanden anders. Dann frage ich nicht irgendwen. Ja, dann frage ich den Experten. Dann ist das für mich auch in Ordnung. Oder wenn ich mein Auto nicht mehr tut, dann bringe ich es in die Werkstatt und hoffe, dass alles wieder gut ist, wenn ich es wiederhole. Dann muss ich nicht wissen, wie der Motor funktioniert. Ah,
danke für diese Sätze. Ja. Die sind gut.
Ja, die sind besser.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das, das kommt heute zu mir, auch zum Thema selber, um die Arztpraxen auch künftig beim nächsten Impfschub vielleicht zu entlasten, sollen auch Apotheker impfen dürfen, sagt die Politik. Ist das gut oder eher nicht so? So ein Vorschlag.
Also gut ist alles, was hilft, aus einer Pandemie rauszukommen. Und ich sage immer so, es soll jeder das machen, was er kann. Mein Chef hat früher immer gesagt, mach das, auch in der Medizin, wo du alle Komplikationen, die auftreten können, beherrscht. Ich sag mal so, wenn jemand das kann und die Komplikationen beherrscht und wenn auch diese ganzen, die Dinge, die drumherum sind, auch abbilden kann, dann sehe ich keinen Grund, warum jemand das nicht tun soll. Der Impfvorgang selber ist ja jetzt nicht spektakulär. Ja, der Impfvorgang selber, das machen ja auch zum großen Teil bei uns die ausgebildeten MFAs, die geschult sind, natürlich geschult sind. Die Frage ist immer der Verantwortung und dessen, was passiert, wenn. Und diese Dinge kommen ja vor. Es gibt ja Grund, warum in den Impfzentren auch Rettungsdienste und alles Mögliche parat steht, weil es eben nicht, weil die so viel Zeit haben, sondern weil es eben diese Dinge vorkommen können. Ja. Und auf die muss ich gewappnet sein. Bei uns in der Praxis heißt das, dass wir regelmäßig Fortbildungen machen für Notfälle. Dass wir wissen, dass wir ein Equipment haben für Notfälle und dass auch die Mitarbeiter und man natürlich selber, der die Verantwortung hat, geschult ist. Das dazu gehört auch, dass ich natürlich informiert bin über die Krankheiten, über Impfrisiken und auch Impfausschlüsse, wenn ich nicht impfen darf. Und das sind, wenn das alles gewährleistet ist, sehe ich gar keinen Grund, dass jemand nicht impft. Aber das sind natürlich Forderungen, die ich als Person, als Patient stellen würde, dass jemand mir helfen, das abbilden kann, wenn ich ein Problem habe mit einem.
Also besser ist es, ein Arzt in der Nähe, wenn ich das so
höre. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Ich sag mal, so lernen kann man viel. Das ist ja eine Notfallmedizin und die muss einfach irgendwo abgebildet werden.
Es ist nicht schlecht, auf die Ärzte zu hören. Fühlen Sie sich eigentlich in der ganzen Krisenbewältigung als Arzt genug gehört?
Also ich denke, dass die Ärzteschaft insgesamt zu wenig gehört worden ist.
Ach so, ja, wie? Wo machen Sie das jetzt da fest?
Das fangen wir mal ganz oben an.
Okay.
Dass es wenig Fachausschüsse gab, wo auch was zu sagen hatten. Vieles wurde politisch entschieden, denke ich. Es ging natürlich klar, eine Pandemie haben wir alle noch nicht gehabt. Man musste Entscheidungen treffen, aber in die Richtung zu gehen, dass man jetzt auch Expertenrat nimmt, dass man Ärzte dazu nimmt oder Leute, die gerade auch vor Ort arbeiten, sage ich mal, nicht nur vielleicht Experten, die in ihren Laboren sind, sondern auch die sehen, wie die Arbeit an der Basis gemacht werden soll, das halte ich schon für sinnvoll. Weil ich glaube, so kommen wir pragmatischer und schneller auch ans Ziel und wir können auch die Leute, die die Arbeit machen sollen, besser abholen und motivieren, aber auch ihnen vielleicht die Arbeit nicht unnötig schwer machen.
Machen Sie doch mal so ein Beispiel. Also vielleicht, wenn Sie an den Abrechnungsvorgang oder an das Bürokratische denken.
Also wenn ich sehe, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel impfen, für jeden Impfstoff 9 Abrechnungsziffern haben. Das hat damit zu tun, natürlich 1., 2., 3. Impfung, das kann man schon mal gut nachvollziehen, hat eine andere Abrechnungsziffer als eben die erste, anders als die zweite. Und dann kommt noch die Indikation dazu, also warum ich impfe, ob jemand im Pflegeheim ist oder wegen beruflicher Gründe geimpft wird oder eben einfach nur so, hat auch noch mal eine andere Ziffer. Und das gilt für jeden einzelnen Impfstoff. Zusätzlich muss man hinter diese Ziffern noch die Chargennummer schreiben, die ja auch mehrstellig und mit Ziffern und Buchstaben belegt ist. Das macht uns die Arbeit natürlich schwierig.
So, und wer macht es dann? Da sitzt dann abends noch jemand da, eine Person?
Genau so. Das heißt, Sie müssen eigentlich jemanden, der, wenn jemand zum Impfen kommt, den Patienten aufnimmt. Der muss ja irgendwie geführt werden im System, er muss gemeldet werden können. Der wird aufgeklärt vom Arzt, der wird von dem Arzt oder der MFA geimpft und es kommt dann zur Abrechnung, die muss auch eingepflegt werden, die muss dann nach quartalsweise eingereicht werden und danach kommt noch die Meldung beim RKI. Und die sind alle unterschiedlich. Also das heißt, man ist da schon ganz schön beschäftigt, bis man das alles aufgearbeitet
hat. Und Sie schauen wahrscheinlich auch nochmal drüber, ob das dann auch gestimmt hat, ne?
Ja, selbstverständlich, ja. Mhm. Also wenn es nicht stimmt, dann sitze ich bis abends spät, bis ich gelöst habe, warum was fehlt oder nicht da ist oder zu viel.
Also ich bin mir sicher, aus finanziellen Gründen machen Sie das nicht.
Nein, aus finanziellen Gründen macht man das ganz sicher nicht.
Ja, also dem Bereich meine ich. Ja,
und da hätte man sich natürlich schon gewünscht, dass man da zuhört und einfach ein bisschen pragmatischer mit umgeht, gerade in so einer Situation. Weil ich denke mal, würden uns ja einfache Zahlen reichen. Ja. So und so viele Impfungen gemacht, wegen mir noch welche Gruppe. Und das müsste ja eigentlich ausreichend sein. Ja,
wenn ich dann die Stunden zähle für die Bürokratie, die für alles möglich, von Bestellvorgang bis sonst dann was drauf geht, in der Zeit könnte man viele Menschen mehr impfen und wäre auch schneller durch mit der ganzen Sache.
Ja, und wir hätten auch wieder Zeit für Patienten, die andere Sorgen haben.
Eben.
Das
ja,
ist mir ist bei meinen, das ist eigentlich so ein bisschen meine Hauptbauchschmerzen, die ich gerade so habe.
Die soll es ja auch geben.
Ja, ne? Wir haben wenig Zeit für Menschen, für Gespräche. Und ich meine, da sind wir ein anderes Thema drin, aber so depressive Verstimmungen und Leute, die mit den Situationen nicht zurechtkommen, haben wir ja nun auch mittlerweile. Und da sollte man auch Ansprechpartner sein dürfen.
Na, vielleicht hat es die Politik ja jetzt gehört und nimmt die Ärzte mit ins Boot. Wenn es darum geht, Dinge zu planen und Konzepte zu entwickeln. Vielen Dank.
Ja, wir sind froh, dass wir Sie als Ärztin mit dem Wohlwort genommen haben. Vielen Dank für den Besuch und wir bleiben in Kontakt, würde ich aber immer so sagen.
Sehr gerne und ich danke für das Gespräch und die Möglichkeit, auch mal hier mitzusprechen und was zu sagen. Und ich hoffe, dass wir bald aus dieser Situation rauskommen und über andere Themen sprechen können. Das würde mich sehr freuen.
Wir auch.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.